Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir grüßen Sie recht herzlich zu unserem Podcast Verfahrensrecht und Verrechnungspreise in der Betriebsprüfung. Und mein Name ist Michael Pulz. Ich bin hier Partner bei PwC am Standort Düsseldorf im Bereich Verrechnungspreise und mache diesen Podcast heute zusammen mit Professor Dr. Stefan Eimann, der mir ja praktisch hier gegenüber sitzt.
Hallo, guten Morgen.
Ja, Stefan Eimann war bis Ende 2023 Bundesbetriebsprüfer und hat also auf Seiten der Finanzverwaltung an vielen größeren Betriebsprüfungen auch im Bereich der Verrechnungspreise, im Bereich des internationalen Steuerrechts mitgewirkt und ist in dem Bereich sehr erfahren. Und ja, freuen uns sehr, dass wir Stefan heute hier mit an Bord haben, um so ein bisschen auch mal die Sichtweise der Finanzverwaltung zu sehen. Wie hat man sich so ein bisschen im Prüfungsbereich dort aufgestellt und was sind so die Themen, die auch die Finanzverwaltung beschäftigt?
Ja, guten Morgen, lieber Michael. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast hier. Wie schon gesagt, mein Name ist Stefan Eimann. Ich war bis 31.12.2023 Bundesbetriebsprüfer. Ein bisschen genauer ausgeführt. Ich fing an im Pharmaziereferat. Danach kam ich in das Chemiereferat und letzten Endes war ich dann im Kunststoff- und Mineralölreferat. Wir hatten zwangsläufig sehr viele Verrechnungspreisthemen, angefangen bei Dachmarken, Konzernfinanzierung, Funktionsverlagerung, Lizenzpreisanalogien, Unternehmensbewertungen und alles, was mit dem Außensteuerrecht zu tun hat. Ich war nicht nur in der klassischen Betriebsprüfung, ich war auch in APA-Verfahren involviert. In MAP Procedures war ich involviert. Das ist bei uns eine andere Abteilung, aber wir arbeiten da zum Teil eng zusammen, noch enger in APA-Verfahren. Und ich habe auch ein Joint Audit betreut, über das wir später dann nochmals genauer sprechen, und freue mich, dass wir uns heute zum Thema Verfahrensrecht und Verrechnungspreise in der Betriebsprüfung austauschen können.
Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Das Thema ist ja sehr, sehr virulent. Es gibt viele, viele streitige Betriebsprüfungen im Bereich der Verrechnungspreise, teilweise wirklich sehr festgefahrene Fronten. Es geht um hohe Beträge, es geht um Dauersachverhalte, also auch perspektivisch sind diese Fälle hochinteressant, hochbrisant, sowohl für den Steuerpflichtigen als auch die Finanzverwaltung. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Warum ist es eigentlich wichtig, das Thema Verfahrensrecht in diesem Kontext nicht aus den Augen zu verlieren? Ich muss dazu sagen, wir sind im Vorfeld von vielen Mandanten angesprochen worden, als wir diesen Podcast angekündigt haben, die gesagt haben, Mensch, könnt ihr nicht da ein bisschen, sage ich mal, noch etwas interaktiver drauf eingehen? Und wir haben uns dann entschieden, ja, wir würden das gerne machen. Das ist im Podcast-Format natürlich sehr schwierig. Deswegen haben wir gesagt, wir machen nach diesem Podcast gerne noch einen Webcast. Und zwar am 29. April in der Zeit von 11 bis 12 Uhr, also das bitte vormerken. Da wollen wir dann also hier nochmal etwas technischer die Dinge durchsprechen, gerne auch interaktiv. Wenn Sie Fragen, wenn Sie Anmerkungen haben, können Sie das gerne loswerden, können Sie die Fragen gerne stellen. Aber heute ist es so ein bisschen, geht es darum, dass wir mal so ein bisschen Einstieg in die Thematik finden und dass auch Stefan Eimann etwas Gelegenheit bekommt, aus der Sichtweite der Finanzverwaltung die Dinge etwas zu beleuchten. Ja, wenn wir mal einsteigen in das ganze Thema, ich sagte eingangs, es ist mega brisant, die Betriebsprüfung als eine Art organisierter Konflikt zwischen dem Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung, frei nach Reinhard Sprenger, wenn man das mal so sagen darf. Dieser organisierte Konflikt, der ist natürlich in vielerlei Hinsicht, gerade bei Verrechnungspreisen, sehr brisant. Sie alle wissen, Verrechnungspreise, das ist keine exakte Wissenschaft. Es gibt nicht den einen richtigen Verrechnungspreis. Wir sprechen über Bandbreiten. Es gibt hypothetische Fremdvergleiche, also wirklich eine sehr softe Materie, muss man sagen. Und in diesem Kontext begegnet uns ja dieses sogenannte magische Dreieck zwischen Amtsermittlung auf der einen Seite, § 88 Abgabenordnung, die Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen, § 90 und 200 AO in der Betriebsprüfung und letztendlich die Frage der Feststellungs- und Beweislastverteilung. Und Stefan, wenn du das so hörst, Stichwort Amtsermittlungsverpflichtung, wenn du da aus deiner Praktikerbrille mal berichten kannst, wie bist du oder wie seid ihr aus Sicht der Bundes-BP an diese Fälle überhaupt rangegangen?
Ja, vielen Dank, lieber Michael. An die Fälle sind wir grundsätzlich immer vermehrt auch risikoorientiert rangegangen. Das heißt, diese allumfassenden Prüfungen werden ein Stück weit aussterben. Du hast vollkommen richtig erwähnt, Paragraf 88 AO, der Amtsermittlungsgrundsatz. Die Besteuerungsgrundlagen und das ganze Verfahren ist von Amts wegen zu ermitteln. Das ist die eine Säule. Die andere Säule sind dann als Pendant dazu die Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen, der eben letzten Endes auch im Sachverhalt viel mehr zu Hause ist, als das die Betriebsprüfung ist. Die Sachverhalte werden immer komplexer, wir werden immer internationaler agieren und man merkt dann schon, dass da ein Umdenken bei der Finanzverwaltung stattgefunden hat. Allerdings, es ist sehr phlegmatisch. Wir haben hier sehr viele Betriebsprüfungsstellen, wir haben ein föderales System und ich war ein Teil der Bundesbetriebsprüfung. Die wurden ja aufgestockt auf 500 Bundesbetriebsprüfer und da gerät natürlich der internationale Fokus zu Recht in den Mittelpunkt. Wie du schon gesagt hast, es ging da um finale Steuerausfälle und da ist man natürlich auch interessiert, Länder und Konstellationen aufzugreifen, in denen Steuersubstrat ins Ausland geht. Das kann gerechtfertigt sein. Das kann nicht gerechtfertigt sein. Das sind Einzelfälle, die müssen dann geprüft werden. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir bei größeren Fällen mitgewirkt hatten und in die Organisation der Landesbetriebsprüfungen eingegliedert waren, also quasi selbst mitgewirkt hatten und die Landesbetriebsprüfungen unterstützt haben. Jetzt klingt Unterstützung so nach, die haben auf uns gewartet. Zum Teil waren die natürlich froh, wenn wir gerade so Cashpool-Finanzierungsthemen übernommen haben. Da hat sich ja die letzte Zeit sehr viel getan. Wir haben ja auch den Rolf Schreiber schon erwähnt. Der fing 2014 aktiv an, für der Betrieb einen Artikel zu verfassen über Cashpooling. Und das ist auch so das Jahr, so ziemlich genau vor 10 Jahren, als es da langsam losging und wir dann diese Themenfelder übernommen haben. Gleichzeitig sehen wir auch, dass sich die Landesbetriebsprüfungen mehr spezialisieren. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, dass man will nicht alles so abgeben. Das ist auch bei der Finanzverwaltung, ist das so. Die Länder wollen auch ihre Hoheiten da wahrnehmen. Trotzdem hat man gemeinsamen Konsens gefunden und hat dann überwiegend diese Auslandsthemen übernommen. Ich habe gesagt, überwiegend. Natürlich gibt es auch noch welche, die viel Bilanzposten prüfen. Klar, als Organ der Rechtspflege gehört das auch dazu. Nur selbst als Finanzbeamter habe ich großen Wert darauf gelegt und dafür plädiert, dass wir international prüfen und auch von der Bundesbetriebsprüfung in meinen Referaten, für die ich tätig war, war das auch immer ein Anliegen der Referatsleiter, dass wir uns mit internationalen Themen befassen. Wir hatten beispielsweise bei der Pharmazie 95% Auslandsthemen und der Referatsleiter damals hat immer gesagt, ich weiß gar nicht, was die 5% sein sollen. Aus seiner Sicht waren es 100%. Also wir waren da wirklich schon vorne dabei mit internationalen Themen und das ist auch einfach dann gerechtfertigt, wenn man sich auf die finalen Steuerauswirkungen fokussiert und sich nicht im Klein-Klein verrennt.
Ja, danke Stefan. Stichwort Prüfungseinstieg. Also der klassische Einstieg, so stelle ich mir das jedenfalls aus Prüfersicht vor, ist es ja, sich erstmal die Verrechnungspreis-Dokumentation, Masterfile, Localfile sozusagen vorlegen zu lassen und zu gucken, okay, was steht da eigentlich drin? Was sind so die wirklich wichtigsten Geschäftsvorfälle? Wie ist das praktisch gemacht worden? Hast du das auch ein Stück weit für dich schon gefiltert? Hast du da eher risikoorientiert sozusagen geprüft?
Ja, man hat da versucht, so eine Risikoorientierung reinzubringen. Man hat natürlich die Masterfiles und Localfiles sich angeguckt, auch die Konzernverrechnungspreisrichtlinien. Die wurden zunehmend offengelegt. Dann muss man immer noch mal unterscheiden, ist man in einem Outbound-Fall, in dem man jetzt schneller an Informationen rankommt, oder ist man in einem Inbound-Fall, in dem man einfach an gewisse Grenzen stößt, weil selbst hier die inländische Gesellschaft sagt, an die Informationen kommt sie nicht dran. Da muss man sich natürlich gucken, wie man da sonst weitermacht mit irgendwelchen Hilfsargumenten, beziehungsweise mit welchen Annahmen man zunächst arbeiten kann. Letzten Endes hat man risikoorientiert sich die Dokumentationen angeschaut und insbesondere, das ist auch kein Geheimnis, wenn Finanzierungen drin war in Niedrigsteuerländer, grundsätzlich nichts Verbotenes, aber das hat man natürlich dann aufgegriffen und eben da auch sich auf die Länder fokussiert, in denen zum Beispiel niedrigere Steuersätze vereinbart sind bzw. gelten. Zum Teil Luxemburg gibt es Rulings oder in sonstigen Ländern ist es auch manchmal möglich und vereinbar mit den FISCs. Das hat man dann natürlich vermehrt aufgegriffen. Das ist kein Geheimnis. Oder wenn irgendwelche IP-Verlagerungen schon dokumentiert sind, dann hat man natürlich geschaut, wie wurden diese bewertet. Was zunehmend auch in den Fokus der Finanzverwaltung kommt, ist diese Auswertung von CBCR, so will ich es nicht nennen. Man darf ja keine Feststellungen allein auf einem CBCR gründen. Man darf aber seinen Einstieg anhand der CBCRs, darf man natürlich begründen und für sich entscheiden, was man dann aufgreift. Wohlweislich, dass die CBCRs, wir wissen es beide, Michael, länderaggregierte Zahlen sind. Auch da müssen wir sagen, war Deutschland nicht unbedingt auskunftswillig. Das muss man auch immer mal sagen. Das war der gemeinsame Kompromiss, den man bei den CBCRs da auf OECD-Ebene dann gefunden hat. Bei uns reingegossen in den 138a AO. Und dann versucht man eben mit diesen länderaggregierten Zahlen so ein gewisses Risikopotenzial zu erkennen. Und so geht man dann eben vor, dass man sich ganz klassisch nach wie vor die Dokumentationen anschaut und auf die Vergütungen schaut, Transaktionsmatrizen sich anschaut und da versucht dann ein Risikoprofil zu erarbeiten und punktuell die Ausreißer, nenne ich es jetzt mal, eben genauer zu prüfen. Und es ist auch immer so gewesen, dass eine Dokumentation, sei sie noch so gut, und ich habe gute und schlechte gesehen, Rückfragen waren immer notwendig und absolut üblich, auch umfangreiche Nachfragen. Und dann hat man eben gemeinsam mit dem Steuerpflichtigen in 90% der Fällen auch einen, zumindest den Sachverhalt, auch wenn man mit der rechtlichen Würdigung weit auseinander lag, aber der Sachverhalt, das war immer mein Credo, dass der stehen muss und möglichst mit dem Steuerpflichtigen abgestimmt ist. Und die rechtliche Würdigung, das kennst du so gut wie ich, Michael, man findet manchmal zusammen, manchmal eben nicht. Es lebt natürlich von einem gewissen Kompromiss und letzten Endes arbeitet man immer an seinem Verhandlungsrahmen und versucht dann auszuloten, wo man sich treffen kann für eine gemeinsame Lösung. Aber nichtsdestotrotz, was den Sachverhalt angeht, da werden die Fälle gewonnen und verloren. Also ist das sehr, sehr wichtig, risikoorientiert und ganz detailliert im Sachverhalt zu agieren.
Danke, Stefan. Ja, Stichwort Sachverhalt ist natürlich extrem wichtig, auch gerade als Prüfungseinstieg. Jetzt haben wir immer wieder Fälle, wo seitens der Finanzverwaltung der Vorwurf gegen den Steuerpflichtigen erhoben wird, die Verrechnungspreisdokumentation sei im Wesentlichen nicht verwertbar. Und sich da mal anguckt, was mittlerweile die Verwaltungsgrundsätze 2020 dazu sagen, die geben ja einige Beispiele, also das Fehlen einer Angemessenheitsdokumentation als Beispiel. Das sind ja die Hürden, wenn man das so liest, auch die Literaturstimmen, die es dazu gibt, doch relativ hoch angesiedelt. Hast du denn mal in der praktischen Laufbahn eine Verrechnungspreisdokumentation gesehen, die du für nicht verwertbar gehalten hast? Und wie hat sich die Finanzverwaltung dem genähert? War das sozusagen eine Art Eisreflex, in Anführungsstrichen, der sich da gelöst hat, man gesagt hat, wir kommen jetzt nicht bei, wir behaupten jetzt erstmal die Unverwertbarkeit, auch mit der Konsequenz, dass sich dann die Feststellungslast sozusagen zu Lasten des Steuerpflichtigen dreht?
Ja, bezüglich der Verwertbarkeit, ich nehme es vorweg im Urteilsstil, ich habe immer verwertbare Dokumentationen gehabt. Ich muss auch sagen, ich fing 2013 bei der Bundesbetriebsprüfung an und wo kommen die Dokumentationspflichten her? Wir kennen alle das Wassermeier-Urteil aus 2001. Dann fing dies an mit 90.2, 90.3, dass man da diese Dokumentationspflichten in Verbindung mit der Gewinnaufzeichnungsabgrenzungsverordnung eingeführt hat. Das war dann schon über 10 Jahre her. Es hat sich eine gesunde Praxis entwickelt. Was ich gemerkt habe bei Dokumentationen, ich möchte jetzt nicht den Konzernen zu nahe treten, aber wenn man einen kleinen Konzern hatte, einen Steuerabteilungsleiter, der eigentlich Controller war, hatte ich oft, der hat tolle Zahlen gebracht und hat dann auch noch die Dokumentation nebenbei mal so machen müssen. Dann hat man schon qualitative Unterschiede gemerkt und ich muss natürlich anonymisiert sagen, ich hatte einen fast schon drollig ehrlichen, der hat mir Unterdeckungen offengelegt, weiß jetzt nicht, ob ich das so unbedingt gleich dokumentiert hätte, also der hat mir wunderbar die Feststellung schon besorgt, wie man aus dem Bilderbuch, das hat man dann schon einen Unterschied gemerkt, wenn es die so kleinere Konzerne, die dann einfach so offen das kommuniziert hatten. Und da waren dann schon Qualitätsunterschiede zu sehen. Wenn dann jetzt von den allgemeinen Beratern oder ich nenne es jetzt allgemein formuliert von den Big Four Dokumentationen, habe ich keine gesehen, die unverwertbar war. Ich wüsste auch keine namhaften Fällen, in denen man von einer Unverwertbarkeit zu meiner Zeit gesprochen hat. Wenn Sie jetzt natürlich aktuellen Fall irgendwo hören oder haben, dann habe ich von dem nichts mitbekommen. Ich rede ja immer aus meiner Sicht der Dinge. Und da konnte man immer mit den Dokumentationen mehr oder minder gut arbeiten. Wir hatten auch, ich komme wieder auf das Pharmaziereferat zurück, weil da sehr viel IP, sehr große Feststellungen immer im Raum waren. Zu Rekordzeiten hatten wir in einem Riesenfall durch die Landes-BP risikoorientiert 100 Anfragen und die Bundes-BP hatte risikoorientiert zu gewissen Produktgruppen, zur Zusammenfassung von Produktgruppen kommen wir nachher noch dazu, hatte auch 30 Prüferanfragen und das waren wirklich, muss ich sagen, keine Schikanenanfragen, es war reine Sachverhaltsermittlung und im Folgezeitraum war die Dokumentation auch besser und wir hatten dann noch 10, 15 Nachfragen, aber ähnlich hohe streitbehaftete Beträge. Das heißt, unverwertbar, die Hürde ist sehr hoch und ich habe immer mal gelernt, auch von meinem alten Referatsleiter, eine Dokumentation ist dann unverwertbar, wenn sie das Papier nicht wert ist, auf dem sie draufsteht. Also das ist schon eine sehr, sehr hohe Hürde und ich persönlich habe noch keine Dokumentation, die ernsthaft erstellt wurde, gesehen, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit erstellt wurde, gesehen, die dann wirklich unverwertbar war.
Ja, danke Stefan. Also das ist ja im Grunde auch das, was wir der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung entnehmen können. Wenn da den Paragraphen 1, Absatz 1, Satz 4 reinschaut, da wird ja im Grunde sozusagen die Nichterstellung mit der Unverwertbarkeit wertungsmäßig gleichgesetzt. Das heißt also auch hier, das darf ich da ein Wort entnehmen, aus Sicht der Prüfung doch eine sehr, sehr hohe Hürde zu sagen, das ist im Wesentlichen unverwertbar. Ne?
Absolut.
Ja, prima. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, du hattest ja vorhin gesagt, es gibt dann im Weiteren immer wieder Rückfragen, das ist klar, die Sachverhalte sind komplex, grenzüberschreitend. Auch da ist ja immer wieder so das Thema in vielen Betriebsprüfungsfällen, wie muss jetzt der Steuerpflichtige im Weiteren mitwirken? Stichwort § 200 Absatz 1 der Abgabenordnung. Es können Rückfragen sozusagen entstehen, die an den Steuerpflichtigen adressiert werden. Und wenn wir da nochmal so ein bisschen die Verbindungslinie zu § 90 Absatz 2, Stichwort Beweisvorsorge, da gibt es ja diesen Satz 4 in der Vorschrift, der sagt, angefangen bei Intercompany Agreements, ich muss mir im Grunde sozusagen die Dinge, die fremde Dritte miteinander informationsmäßig austauschen würden, die muss ich mir im Grunde vertraglich als Informationstransparenzrecht ausbedingen lassen, mal verkürzt gesagt. Das steht auch so ähnlich in den Verwaltungsgrundsätzen 2020 drin. Das heißt also, bei Gestaltung der Verhältnisse muss ich im Grunde schon für Transparenz sorgen. Wie habt ihr das in der Praxis aus Prüferperspektive gesehen? Kann man das so durchhalten? Ist das wirklich realistisch zu sagen, bei jedweden Geschäftsvorfällen, die vertraglich unterlegt sind, muss ich für diese Informationstransparenz schon im Vertragswortlaut selbst Sorge tragen?
Ja, bezüglich dieser Informationstransparenz hatte ich immer ein gesundes Maß an Mitwirkung erlebt. Das heißt, natürlich kann sich kein Unternehmer gegen jedwede Nachfrage wappnen, die wahrscheinlich kommen wird von der Betriebsprüfung. Auch hier gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Risikoorientierung. Also ich muss sagen, wenn ich die Sachverhaltsabstimmung mit dem Steuerpflichtigen vorgenommen habe, auch wenn feststand, dass wir uns nicht einigen, das gibt's auch, war dennoch ein Miteinander so, dass man auf den Sachverhalt aufbauen konnte. Auch hier gilt der Grundsatz, meines Erachtens, natürlich bin ich jetzt kein Prüfer mehr, und das klingt ein bisschen, man nimmt Schmunzeln zur Kenntnis, aber auch als Prüfer habe ich das immer gesagt, das Große und Ganze nicht aus den Augen verlieren. Also man kriegt immer mehr mit, dass sich doch im Klein-Klein Nebenkriegsschauplätze stattfinden, die so meines Erachtens nicht notwendig sind. Das betrifft ein Stück weit auch beide Seiten. Steuerpflichtige, die dann aus Trotz mal nicht mehr mitwirken und Prüfer, die dann sagen, und jetzt erst recht. Ne? Das kennt man jeder, der Kinder hat ähnliches Verhalten. Und auch da muss man sich immer mal besinnen und darf das Große und Ganze nicht aus den Augen lassen. Beweisvorsorge, ich würde auch in Bezug auf die elektronische Kommunikation. Also der deutsche Betriebsprüfer, der hat sich halt immer noch lang die Verträge im Original und mit schön blauer Tinte entsprechende Unterschrift sich vorgestellt. Die Geschäftskorrespondenzen, die laufen heutzutage ganz anders. Es wird digital gezeichnet, es wird digital abgestimmt, die E-Mails werden hin und her geschickt und ich habe in meiner Zeit schon erlebt, dass es eben, das war nicht mal gegen die Steuerbehörde, sondern da wurden E-Mails aus gewissen Gründen nach 2 Jahren gelöscht, ohne dass man jetzt sagen konnte, das war jetzt gelöscht worden, um den Sachverhalt nicht offenlegen zu müssen. Da kann ich nur sagen, wenn das so ist, ist es so, ne? Gelöscht ist gelöscht, dann können wir nichts machen, können wir nichts beizaubern. Wir können aber auch nicht in den luftleeren Raum dann irgendwelche Schätzungen und Annahmen treffen. Da ist auch das gesunde Mittelmaß, auch hier wird sich eine Praxis rausbilden müssen, so wie wir das anfangs der Dokumentationspflichten auch hatten, dass eben viel mehr elektronisch ist, viel mehr elektronisch abgewickelt wird über E-Mail-Korrespondenzen und dass diese vielleicht seitens der Konzerne auch transparent und offengelegt werden. Was kann schon passieren? Letzten Endes finden vielleicht irgendwann mal Auswertungen statt, wer reportet an wen. Das muss noch nicht mal was Schlimmes sein. Und wie gesagt, um den Datenschutz, Paragraph 30 AO schützt da die Unternehmen, die Steuerpflichtigen. Da muss ich auch sagen, da fand nie ein Datenmissbrauch statt seitens der Finanzverwaltung. Also einerseits ein bisschen darauf achten, dass man vielleicht Korrespondenzen länger auch aufhebt. Zweitens die Finanzverwaltung ins Boot holt. Es ist heute nicht mehr, der Vertrag wird am besten noch postalisch und Tintenunterschrift durch die Welt geschickt. Das ist einfach ein bisschen ein Umdenken in der Wirtschaftsaktivität, wo wir auch zeitnah werden müssen von den Betriebsprüfungen. Denn ich hatte es ganz oft, dass der Steuerabteilungsleiter schon gar nicht mehr da war, dass die Personen, die betroffen sind, schon gar nicht mehr da waren. Und ich habe erlebt 2020, und das betrifft auch zum Teil den Steuerpflichtigen, der nicht so mitgewirkt hat, aber auch seitens der Finanzverwaltung haben wir da auch ein bisschen die Zeit ins Land gehen lassen. 2020 haben wir 2 Zeiträume abgeschlossen, 2008 bis 2012. Das ist nicht mehr zeitgemäß und da müssen wir einfach zeitnah werden. Und dann haben auch die Konzerne noch die E-Mail-Daten, weil jetzt nach einem Jahr löscht keiner E-Mail-Daten. Das heißt, eine zeitnahe BP führt auch dazu, dass wir zeitnah prüfen können. Und die Firmen haben auch noch Ansprechpartner, die die Sachverhalte miterlebt haben. Und die E-Mail-Korrespondenzen sind noch da, die dann letzten Endes als die Vertragsgrundlage dienen, so dass man zumindest sagen kann, es ist verifizierbar.
Ja, danke Stefan. Stichwort Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, das ist in der Praxis immer wieder ein großes Thema, was uns begegnet. Ich hatte zuletzt einen Fall gehabt, da ging es um das Thema Dachmarkenlizenzierung und da sagte also der Prüfer, er hätte jetzt auf Basis eines Produktportfolios von über 5000 verschiedenen Produkten gerne mal nachgewiesen, dass also hier durch den Markeneinsatz ein gewisses Preispremium hat, sozusagen, ja, oder der Steuerpflichtige das erreicht werden konnte. Ist sowas verhältnismäßig? Also es gibt ja da auch Rechtsprechung zu, die sehr dezidiert ist, die sagt, es muss etwas sozusagen ja rechtlich tatsächlich auch möglich sein auf Seiten des Steuerpflichtigen. Wie bist du damit umgegangen?
Es ist immer schwierig, Kolleginnen und Kollegen aus der Vergangenheit zu kritisieren. In dem Fall, was du mir jetzt schilderst, ich kenne weder Fall noch die Kolleginnen oder den Kollegen, würde ich sagen, also am besten noch eine Produktergebnisrechnung über 5.000 oder 6.000 Endprodukte, das ist natürlich nicht leistbar. Also das ist, da muss ich sagen, das ist sehr exzessiv und etwas überbordend. Auch die OECD in die internationale Sichtweise ist, dass Produktgruppen sinnvoll zusammengefasst werden können. Letzten Endes, da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, nie das Große und Ganze aus den Augen verlieren und nicht im Klein-Klein sich verrennen, sowohl die Prüferseite als auch die steuerpflichtigen Seite. Da finde ich, das ist relativ unsachlich, muss ich sagen. Und wie gesagt, eine gewisse Aggregation von Produktlinien ist ökonomisch absolut sachgerecht. Und da finde ich ein bisschen schade, wenn man es, ich formuliere es frei raus, es auf die Spitze treibt. Und da macht man sich auch nicht unbedingt glaubwürdiger als Prüfer, wenn man so exzessiv vorgeht letzten Endes, wenn das Verfahren international geführt wird von S3. Ich glaube nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen begeistert sind, wenn man so rangeprüft hat und Sachen angefordert hat, die so einfach nicht durchführbar sind. Und ich denke, von einem Finanzrichter wirkt es auch nicht unbedingt förderlich, wenn man das Große und Ganze aus den Augen verloren hat. Und letzten Endes erinnern wir uns einfach daran, es geht darum, wo wird wie viel versteuert in der Wertschöpfungskette und haben wir das Gefühl, dass hier in Deutschland genug versteuert wird. Und das ist nicht unbedingt erforderlich, dass man da 5000 Endprodukte mit Produktergebnisrechnungen sich vorlegen lässt.
Ja, danke Stefan. Das war auch unser Eindruck in der Prüfung, um es ganz offen zu sagen. Ich glaube, da ist der Prüfer ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Nichtsdestotrotz im Verhängungspreisbereich haben wir immer wieder auch Fragestellungen, die relativ schwer greifbar sind. Also wenn ich an das Thema Dienstleistungsverrechnung im Konzern beispielsweise denke, das Thema Benefit-Tests, wie muss ich nachweisen, dass ein gewisser wirtschaftlicher Nutzen eingetreten ist, auch aus Sicht des Steuerpflichtigen. Also viele geben sich wirklich richtig Mühe, versuchen praktische Beispiele herbeizuzitieren, wirklich darzulegen, wo ist sozusagen Effizienzsteigerung angekommen, was konnte man letztendlich durch den Einsatz von gewissen, sag ich mal, Dienstleistungen dort im Konzern verbessern. Wie ist es da mit der Nachweisführung? Was kann da realistischerweise als Benchmark an den Steuerpflichtigen angelegt werden?
Ja, der beste Nachweis von Synergien ist eben natürlich, wenn die Ertragslage besser wird, beziehungsweise die Ertragslage besser ist das eine, das andere ist eben die Kostenreduzierung. Das ist eben auch immer wieder beim Ökonomischen der Beweis, dass sich Synergien ergeben, dass unternehmerische Entscheidungen richtig sind. Und auch wenn dann mal eine Dienstleistung von einer Gesellschaft durchgeführt wird, die vielleicht im Niedrigsteuerland sitzt, auch das ist per se kein Straftatbestand, schon gar nicht, und auch per se nicht undurchführbar. Das kann durchaus auch ökonomisch sinnvoll sein. Auch da gilt das Große und Ganze sehen, wie wirtschaftlich ist das? Und da würde ich die Zahlen für sich sprechen lassen. Und bei den Benefit-Tests, die ich gesehen habe, hatten wir durchweg gesehen, dass sich Synergien ergeben hatten, beispielsweise Zentraleinkäufe, Zentralleistungen, IP-Bündelungen. Da stellt sich dann unter Umständen eine Entstrickungsfrage, das klammern wir jetzt mal aus. Und von daher war das schon der Benefit-Test ein Stück weit auch insgesamt nachvollziehbar. Was jetzt exzessiv ist, wenn man wirklich erwartet, die eine Dienstleistung A, bitte weiß nach, dass die zu so und so viel Kosteneinsparungen geführt hat. Es ist immer ein Konglomerat an verschiedenen Maßnahmen, die eben die Synergien heben, die zu Kostenreduzierungen führen und eben unternehmerische Entscheidungen sind. Und da muss man eben auch als Betriebsprüfer ein bisschen ökonomischer denken und es dann nachvollziehen. Wie gesagt, die Dienstleistung an sich natürlich bewerten und gucken, wurde dann wirklich etwas eingespart, das ist vollkommen richtig, aber auch da das Große und Ganze sehen und dann kriegt man das auch mit dem Benefit-Test relativ gut argumentiert.
Ja, danke Stefan. Wir hatten ja eingangs gesagt, dieses magische Dreieck zwischen Amtsermittlung, Mitwirkungspflichten und ja Beweislastverteilung, das ist ganz entscheidend, auch bei Verrechnungspreissachverhalten. Wir können und wollen das heute nicht im Rahmen dieses Podcasts vertiefen. Dazu, wie gesagt, haben wir ja diesen Webcast Ende April, am 29. April nochmal, wo wir etwas ja rechtstechnischer an die Dinge rangehen möchten. Aber das Thema Beweislastverteilung, wie hat das die Finanzverwaltung intern gesehen? Also wir haben ja beispielsweise die Maßgabe in den Verwaltungsgrundsätzen 2020, dass auch wenn ordnungsgemäß mitgewirkt worden ist, die Finanzverwaltung gleichwohl berechtigt ist zu schätzen. Allerdings dann nur, wenn, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit für den sozusagen die Verrechnungspreissichtweise des Prüfers ja die Wahrscheinlichkeit des durch den Steuerpflichtigen festgestellten Verrechnungspreises überwiegt, um es mal ja zu verkürzt darzustellen. Wie ist das in der Praxis angegangen worden aus Sicht der Bundes-BP?
Ja, auch da war die Sachlage so, dass man zunächst den Sachverhalt eruiert hat mit Hilfe des Steuerpflichtigen. Im optimalsten Fall hat er mitgewirkt. Und manchmal sind auch Verrechnungspreise eben nicht unbedingt mehr in der Range oder Arm's Length. Manchmal sind sie es, manchmal nicht. Ich will es wirklich ganz neutral formulieren. Und dass man dann auch schätzen darf, bedeutet in dem Fall, wenn man extreme Ausschläge hat oder außerhalb von Bandbreiten liegt. Wir erinnern uns auch grundsätzlich, entweder greife ich die Studie an oder ich akzeptiere sie. Wenn ich sie akzeptiere, ist grundsätzlich jeder Werten der Bandbreite fremdvergleichskonform. Das ist grundsätzlich einfach so. Und erst wenn ich aus dieser Range komme, dann stelle ich auf den Median ab. So ist der Gesetzesbefehl nach nationaler Rechtslage. International immer ein bisschen strittig, aber bleiben wir mal beim Nationalen zunächst. Und dann ist es eben so, dass ich sage, jeder Wert ist angemessen. Das heißt, ich muss als Prüfer schon auch den Weg gehen und muss sagen, ich verwerfe die Benchmark-Studie. Das kann er machen, er muss es dann nur begründen. Das ist immer so, man versucht dann vielleicht als Prüfer oder ist so geneigt, eine kleine Verhandlung zu führen oder einen kleinen Kompromiss zu schließen, wo ich ehrlich sage, da fehlt die Rechtsgrundlage. Da ist man dann vielleicht doch ein bisschen so geneigt, gerade in kleineren Fällen, die man schnell abschließen will. Wie gesagt, natürlich kann man dann auch korrigieren, auch wenn der Steuerpflichtige mitwirkt, aber dann muss man, Anführungsstrichen, muss der Prüfer mutig sein und muss sagen, die Verrechnungspreisdokumentation beziehungsweise die Benchmark-Studie isoliert betrachtet, die verwerfe ich. Und dann gilt wieder der Grundsatz, das Bessere ist des guten Feindes. Und dann muss er eben selbst was vorlegen und muss es ein Stück weit auch dann beweisen. Und er muss es umso mehr beweisen, desto mehr der Steuerpflichtige offengelegt hat und auch dokumentiert hat. Das ist meine persönliche Meinung. Natürlich als Steuerprüfer waren mir solche Kunden auch nie lieb, die mir das Leben schwer machen. Allerdings sehe ich das jetzt, so wie ich es vorher gesehen habe, das Bessere ist des guten Feindes und den Schritt muss er dann eben gehen und muss wirklich die Benchmark-Studie beispielsweise verwerfen, eine eigene machen und dann kann er korrigieren und dann muss man das eben national oder international die Doppelbesteuerung beseitigen. Dafür gibt es die Verfahren und ich hatte auch als Prüfer Verständnis für Steuerpflichtige, die nicht zweimal Steuern zahlen wollen und auch ein Betriebsprüfer zahlt nicht gerne seine eigenen Steuern. Das ist ein ganz menschliches Phänomen. Man hat keine Gegenleistung, wenn man Steuern zahlt. Wir zahlen sie alle nicht. Nicht gern und von daher beraten wir unsere Mandanten, dass wir Doppelbesteuerungen nicht akzeptieren.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Stefan, was du sagtest. Stichwort Beweislastverteilung. Das wollen wir uns ja, wie gesagt, Ende April im Rahmen des Webcasts nochmal etwas rechtstechnischer angucken, wie das eigentlich funktioniert, was die Finanzverwaltung eigentlich dann konkret darlegen muss, wenn die Feststellungslast auf sie wieder übergeht, also der Steuerpflichtige sachgerecht mitgewirkt hat, entsprechend sauber dokumentiert hat. Das ist, glaube ich, in der Praxis ein Punkt, den ich immer wieder sehe, der von entscheidender Bedeutung ist, auch gerade so für den taktischen Verlauf von Betriebsprüfungen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir uns dann, wie gesagt, noch etwas genauer angucken müssen. Ich möchte zum Schluss nochmal auf das Thema Blick Richtung Zukunft zu sprechen kommen. Stichwort Joint Audits, / APAs, sozusagen als Kontexteinbettung im Rahmen von steuerlichen Außenprüfungen bei Verrechnungspreissachverhalten. Du hattest es eingangs auch angesprochen. Joint Audit war für euch auch ein Thema. Also ihr seid auch ermutigt worden, sozusagen von der Amtsleitung Joint Audit-Fälle auszusuchen, zu sagen, was kann man daraus machen, wie kann man präventiv Doppelbesteuerung über Joint Audits versuchen zu vermeiden.
Ja, das ist richtig. Ich sag mal allgemeiner, sie waren irgendwie politisch gewollt. Man war da schon so ein bisschen drauf aus, Joint Audit-Fälle, die möglich sind, auszuloten. Ich muss auch ehrlich sagen, der Reiz war auch ein Stück weit da, mal mit ausländischen Steuerbehörden zusammenzuarbeiten. Und auch ich war immer da bemüht, möglichst Joint Audits zu generieren. Ein multilaterales fällt mir ein und da ist das Riesenproblem. Wir haben es ja schon schwer, mit unserem föderalen System im Inland gemeinsame Richtlinien festzulegen. Und jetzt haben wir hier, und das war ein Joint Audit mit nur EU, Mitgliedern, also Großbritannien klingt jetzt merkwürdig, war damals noch in der EU, also war überhaupt kein Problem. Großbritannien, Italien, Belgien war dabei. Die Niederlande hatten die meiste Wertschöpfung und die sind schon mal nicht beigetreten. Da können wir gar nichts machen. Das war schon mal das Erste. Dann war Frankreich dabei. Die kamen zum Joint Audit und haben gesagt, unsere Jahre sind schon verjährt, aber wir hören euch mal zu, was ihr zu sagen habt. Und dann war da noch Belgien, Italien, Deutschland unter anderem üblich und wir hatten alle in der Wertschöpfungskette Dauerverlust. Das war kein besonders schwieriger Fall, ein Dauerverlustfall, Routinegesellschaft, wo ich selbst jetzt auf der Beraterseite sage, ja, schwierig über Jahre hinweg, sagen wir mal so. Und das war über Jahrzehnte hinweg und wir hatten alle Verluste. Das heißt, wir hätten uns die Verluste gegenseitig zuschieben können. Das hätte nichts gebracht. Jede Korrektur unter uns, die teilgenommen hatten, hätte den Verlust beim anderen erhöht. Also es war, ich habe es spaßhalber immer gesagt, der Cup der Verlierer. Und die Profits hatten, sind einfach nicht beigetreten und man kann da überhaupt nichts machen. Das hat den Steuerpflichtigen geärgert. Und das habe ich auch verstanden, auch wenn die Korrektur, die wir dann durchgeführt haben, wir haben versucht, die Dauerverluste einfach zu beseitigen anhand des Fremdvergleichsgrundsatzes. Das war eine recht kleine Korrektur und der Steuerpflichtige geht jetzt in jedem einzelnen Land, wie ich finde, zu Recht ins Verständigungsverfahren, weil er sagt, das Instrument des Joint Audits hätte so nicht scheitern dürfen, ohne die Schuldzuweisung jetzt bei Deutschland zu suchen. Wir haben ja auch die Verluste und wir haben ja teilgenommen, aber das war dann ein gutes Miteinander, obwohl man von vornherein wusste, wir werden uns nicht einigen. Leider bekomme ich den Ausgang des Verfahrens nicht mit. Die Berichte habe ich noch geschrieben, dann schied ich ja aus der Finanzverwaltung aus. Aber man wird sehen, wie das dann endet letzten Endes. Das heißt, diese Joint Audits sind leider nicht diese eierlegende Wollmilchsau, als dass man sie kolportiert hat. Es fängt schon bei was ganz Einfachem an, die Verjährungsfristen. Frankreich ist jetzt schon 2020 verjährt. Wenn wir in Deutschland 2020 gerade prüfen, vielleicht noch 21 oder sogar 22, wobei im Konzernbereich ausgeschlossen, dann reden wir ja schon von zeitnah fast. Also da merkt man, da ist, fehlt einfach die Harmonisierung. Und solange jeder noch seine eigene Gesetzgebungskompetenz hat, was gut ist, was schlecht ist, ich will es gar nicht bewerten, sind solche Joint Audits einfach schwieriger durchzuführen.
Ja, danke Stefan. Das heißt, am Ende des Tages bleiben doch nur APAs übrig. Kann man das so verkürzt sagen? Ist das wirklich die Lösung? Weil auch da hapert es an vielen Stellen.
APAs sind eine sehr gute Sache. Der Gesetzgeber hat gesagt, du kannst in die Zukunft schauen und dann vereinbarst du mit der Finanzverwaltung einen Verrechnungspreis. Und dann kommt die Finanzverwaltung in der Zukunft und sie prüft dann lediglich, ob das APA so gelebt wurde, wie es vereinbart wurde. Mit dem Blick in die Zukunft tun wir Menschen uns generell ein bisschen schwer. Die Finanzbeamten vielleicht ein bisschen schwerer als andere, aber ich will jetzt nicht die Finanzbeamten schelten. Wie gesagt, da sind sehr integere und junge Leute dabei, die das auch mit dem Forecast und dem Zukunftsblick gut hinbekommen. Aber das Verfahren ist einfach zu phlegmatisch. Hier fehlt einfach eine Risikoorientierung und es gilt nicht der Grundsatz, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Die APA-Verfahren, das habe ich auch zu meiner aktiven Zeit gesagt und auch mit meinem Referatsleiter, mit meinem letzten oft besprochen, dass die einfach viel zu lange dauern. Was kann man dagegen machen? Da fängt es schon an. Es ist natürlich auch immer eine Personalfrage. Auch bei APAs ist einfach eine gewisse Risikoorientierung modern und angezeigt. Also die APAs-Verfahren, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich zwar nicht gefragt, Michael, aber ich habe noch keins abgeschlossen, bei dem der Zeitraum noch nicht abgelaufen war.
Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, Stefan.
Aber ich kenne einen alten Kollegen, der hat 60 APAs verhandelt und von denen waren 4 noch nicht abgelaufen. Und der war sehr integer und sehr bemüht. Ich will nicht alles auf eine Abteilung jetzt die Schuld schieben. Sehen wir es einfach vielleicht auch als gemeinsame Anstrengung für die Zukunft, dass wir APA-Verfahren schneller über die Bühne kriegen, gerade auch was die Risikoorientierung angeht, weil letzten Endes will der Steuerpflichtige ja was von der Finanzverwaltung und ich habe in APA-Verfahren nahezu immer eine sehr gute Mitwirkung erlebt.
Danke, Stefan. Ja, das war sehr aufschlussreich, auch für diesen Insight in die Sichtweise der Finanzverwaltung. Wir wollen all diese Themenaspekte, die wir gerade nur haben, streifen können im Rahmen dieses Podcasts. Wie gesagt, am 29. April im Rahmen eines Webcasts dann noch etwas intensiver besprechen. Auch da so ein bisschen nochmal gucken, verfahrensrechtlich, was ist da angezeigt? Was sagt die Rechtsprechung? In welche Richtung tendiert die OECD mit ihrer Guidance? Das sind alles Punkte, die, glaube ich, für die Praxis in der Betriebsprüfung, auch für die Beratung unserer Mandanten in Betriebsprüfungsfällen wirklich von entscheidender Bedeutung sind. Und ja, Stefan, ich darf mich ganz herzlich bedanken bei dir, wie gesagt, für diese sehr anregenden und sehr wertvollen Hinweise aus der Praxis. Und ja, darf Sie herzlich ermutigen, meine Damen und Herren, sich für unseren Webcast am 29. April in der Zeit von 11 bis 12 Uhr auch anzumelden. Und da haben Sie die Gelegenheit, auch mit uns zu diskutieren, Fragen zu stellen. Da können wir auch ein bisschen vielleicht auf Ihre Punkte, die Ihnen auf der Seele brennen, eingehen. Und ja, würden uns sehr freuen, wenn Sie am 29. April, wie gesagt, dabei sein könnten. Ja, das war's für heute. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, sich das hier ein bisschen anzuhören, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, eine gute Woche für Sie. Bleiben Sie gesund. Bis bald.